Ja, Pfingsten ist eines der speziellen Feste in der Christenheit. Das mit Weihnachten geht ja einigermaßen noch. Das mit Ostern, mit dem Hasen und den Eiern ist ja schon so ein bisschen weiter entfernt. Himmelfahrt, ach, du ahnst es nicht, aber Pfingsten. Wir können wenig oder viele Menschen können wenig mit Pfingsten anfangen. Mittlerweile hat sich ja etabliert, dass man zu Pfingsten begeistert ist. Auch im kirchlichen Sprachengebrauch und Sprachgebrauch findet sich das. Wir sind jetzt begeistert. Nun, vor allen Dingen ist man natürlich als HSV-Fan begeistert. Gestern als schlechteste Mannschaft der Liga haben sie 2-0 Schalke 04 besiegt. Da ist man begeistert. Zumal, wenn im Internet die Zeitungen schreiben, ob es denn wohl der Geist von Malente gewesen wäre, der die Hamburger da beseelt hätte. Denn dort hatten sie ja trainiert, dort hatten sie mit ihrem neuen Trainer aufgespielt. HSV ist vom Geist in Malente begeistert. Wenn das von Pfingsten übrig bleibt, müssen wir uns überlegen, was wir den Menschen über Pfingsten gesagt haben oder was wir selber von Pfingsten wissen. Was ist für uns Pfingsten? Sind wir auch vom Geist von Malente oder Geist von Mülheim oder irgend sowas begeistert? Sind wir in irgendeiner Weise euphorisch angehaucht, damit wir unseren Lebensalltag besser gestalten können oder irgend sowas? Und wenn dann 2-0 bei rauskommt, ist ja auch nicht schlecht. Es ist da schon wichtig, dass man sich ein wenig anschaut, was in der Bibel vom Geist Gottes steht. Man sollte in der Bibel und von der Bibel immer wieder Rückschlüsse sich selber ziehen und dort nachlesen, was da steht. Was ist denn der Geist Gottes überhaupt? Wie wirkt er denn? Vielleicht ist 2-0 das Einzige, was dabei rauskommen würde. Blick in die Bibel. Jesus verheißt seinen Jüngern die Austeilung, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Also nicht des Geistes von Malente, auch nicht des Geistes von Mülheim, sondern des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes. Und er sagt ihnen, wartet in Jerusalem, bis dieser Geist kommt. Für Jesus ist das ein wichtiges Thema. Er bindet das ganz deutlich auf die Seele seiner Jünger. Wartet mit all dem, was man jetzt tun könnte oder so irgendwas. Wartet in Jerusalem, bis der Geist kommt, bis ihr die Kraft Gottes erfahrt und geschenkt bekommt. Er bereitet seine Jünger darauf vor. Zu Pfingsten, Apostelgeschichte 2, ist das ja berichtet, kann man nachlesen, was geschehen ist. Das Pilgerfest, Erntedank, man kommt nach Jerusalem, man bringt seine Gaben mit. Weinlese ist gewesen, Pfingsten. Man kommt, fromme Juden kommen zum Pilgerfest, einem der vier Pilgerfeste, dann nach Jerusalem. Und dann wäre es natürlich mal interessant zu schauen, was steht denn da Apostelgeschichte 2 als Wirkung oder als Wirkungen des Heiligen Geistes? Was ist da beschrieben von dem, was der Geist Gottes wirken soll? Zunächst einmal muss man sich sicherlich überlegen oder einmal durchlesen oder wahrnehmen, wie wir die Jünger vorfinden. Die vier Evangelien, alle vier Evangelien berichten von den Jüngern am Ende der Evangelien von einem verängstigten Häufchen von Leuten, deren Anführer hingerichtet wurde. Oft waren um Jesus und seine Leute eine ganze Reihe von Menschen versammelt, weil er ja auch viele Wunder getan hat. Das heißt also, viele Leute gruppierten sich um ihn rum, überall wo er auftrat, von Galiläa bis hin in Jerusalem. Die Menschen waren um ihn herum. Jetzt war er hingerichtet. Also das, was gewesen ist, könnte als Volksaufstand oder als Aufruhr immer wieder so wahrgenommen werden, wir sind die Nächsten, die jetzt hingerichtet werden. Man hatte Angst. Die ersten Jünger, das heißt die vier Evangelien, berichten davon, dass die Jünger Angst hatten. Nach dem, was gewesen war, sie waren in Jerusalem, ja, sie blieben in Jerusalem, aber Tür zu. Keiner kommt rein, keiner kommt raus, man betete miteinander. Was wird jetzt geschehen? Wahrscheinlich wird gleich einer anklopfen und wird uns auch mitnehmen. Einige fingen schon wieder an, nach Hause zu gehen, in die anderen Städte und Dörfer, da wo man herkommt. Petrus fing an zu fischen zu gehen. Die Evangelien beschreiben eine Jüngerschar, die desorientiert ist, die enttäuscht ist, die die Welt nicht mehr versteht, die all das, was gewesen ist, nicht richtig zusammenkriegt. Mit der Erwartung, dass der Mob von der Straße nun auch sie bald aufstöbern wird. So wird Pfingsten. Was wird wohl geschehen? Sie hatten mittlerweile den auferstandenen Jesus gesehen, wahrgenommen. Er hatte ihnen einiges versucht zu erklären. Aber die Türen waren immer noch verschlossen. Man wusste nicht genau, was jetzt geschieht. Was wird passieren? Das Erste, was uns die Pfingstgeschichte in Apostelgeschichte 2 mitteilt, ich will das nicht lesen, weil es sonst zu viel wird, ist, dass die Leute, die sicherlich schon dabei waren zu beten, aber im Verschlossenen, aber im Verborgenen, dass die jetzt Mut hatten, dass die laut werden, Gott loben und preisen. Also aus der Fürbitte wird vielleicht das Lob Gottes. Und aus den ängstlichen Jüngern, die hinter verschlossenen Türen waren, werden mutige Leute, die nach draußen treten und Gottes Taten und vor allen Dingen das, was in Jesus geschehen war, den Menschen weitergeben. Also das, was wir in der Gebetsgemeinschaft so ein wenig dann berichtet, erlebt haben, wird uns ja in der Pfingstgeschichte auch berichtet. Das heißt, die Menschen haben dann im Lob Gottes die herrlichen Taten Gottes in unterschiedlichen Sprachen den Menschen mitgeteilt. Und es waren einfache Fischer aus Galiläa, einfache Leute, die nicht irgendeine sprachwissenschaftliche Ausbildung gehabt haben oder die verschiedenen orientalischen Sprachen zur damaligen Zeit studiert hätten oder so irgendwas. Der Geist Gottes verleiht ihnen den Mut und die Fähigkeit, Gott in fremden Sprachen zu loben und zu preisen, ihn zu verkündigen, ihn darzustellen. Und das in großer Mut und in großer Kraft. Interessant ist, dass die Apostelgeschichte ja nicht davon berichtet, dass die Gefahr weggegangen wäre. In den folgenden Kapiteln, Kapitel 3 und 4 und 5 und so weiter, werden ja die Jünger mehrfach festgenommen. Petrus und wie sie alle heißen, einige werden hingerichtet. Das heißt, diese Situation, dass man uns jetzt ans Leder will, ist ja nicht genommen. Umso erstaunlicher ist das Wirken des Heiligen Geistes in den Herzen der Jünger. Sie haben den Mut und treten nach draußen. Sie wissen um die Gefahr, es ist ihnen bewusst. Aber offensichtlich ist eine innere Einstellung völlig verändert worden. Ihre innere Einstellung zu diesen Dingen ist völlig verändert. Der Geist Gottes gibt ihnen Mut, gibt ihnen neue Gaben, neue Fähigkeiten, die sie von sich aus nicht gehabt hätten. Gibt ihnen die Kraft, nach draußen zu gehen und von den verschlossenen Türen zu sein, zu lassen. Einfache Leute werden vom Geist Gottes erfüllt und werden befähigt. Interessant ist, dass die Wirkung des Heiligen Geistes verbunden ist mit verschiedenen Phänomenen, die man nicht erklären kann. Herzlichen Dank dafür. Jawohl. Dass man also beobachten kann, dass die Wirkung des Geistes Gottes unterschiedliche Phänomene auch hervorbringt. Einmal ein Brausen, ein Wind kommt tatsächlich, so wie wir es eben auch gehört haben. Der Geist Gottes kommt mit einem ungewöhnlichen Wind daher. Der Geist Gottes legt sich wie Feuer auf jeden einzelnen der versammelten Leute. Der Geist Gottes gibt ihnen Gaben, die sie nicht haben, Fähigkeiten, die diese einfachen Fischer aus Galiläa garantiert nicht hatten. Also das heißt, Persisch zu sprechen und Römisch, also Lateinisch und Kappadozisch und was weiter. All das, was dann aufgeführt wird, Phrygien und Pamphylien, wie sie alle heißen, Ägyptisch und aus Libyen und all diese Dinge. Sie konnten diese Sprachen von jetzt auf gleich. Das heißt, wenn man sich in die Nähe des Geistes Gottes hineinbegibt, wird man mit solchen und ähnlichen Dingen zu rechnen haben, dass Gott Gaben schenkt durch das Wirken des Geistes Gottes, dass er in besonderer Art und Weise den Menschen begegnet und dass er Mut schenkt, auch im Angesicht von Problemen und von Gefahr von Gefängnis und Schlagen und Geißelung und was sie dann alles erlebt haben danach. Geist Gottes wirkt. Also es geht nicht nur um 2:0 und dass man die Kraft hat, irgendwo Tore zu schießen, sondern es geht offensichtlich darum, dass im Herzen der Menschen, der Jünger, sich etwas verändert und neu wird. Geisterfüllung verändert die Jünger Jesu komplett. Im Auftreten, in der Kraft, im Mut, in den Begabungen, die sie haben. Und dieses Erleben ist so intensiv und rückt für sie so in den Vordergrund, dass sie die Gefahr von Gefängnis und Strafe und Folterung wahrnehmen, aber nicht für so großartig annehmen und sehen. Er schenkt uns also auch eine Veränderung den Situationen, in denen wir stehen, gegenüber. Das Erleben, das, was Gott schenkt, ist intensiv. Ihnen wird bewusst, dass die Kraft Gottes gegenwärtig ist. Interessanterweise ist eine der Beobachtungen, die man macht, dass diese Form des Angerührt, des Erfülltsein mit dem Geist Gottes in falscher Weise eingeordnet wird. Die sind betrunken. Das heißt, die Jünger werden angesehen als schon im frühen Morgen betrunkene Pilger. Petrus greift das auf. Petrus greift dieses Missverständnis auf. Derjenige, der sich nicht traut, bei der Verurteilung Jesu, bei der Festnahme Jesu zu Jesus zu stehen, dreimal verleugnet er ihn, der hat jetzt die Möglichkeit, mitten in Jerusalem eine Predigt in aller Öffentlichkeit zu halten. Und interessanterweise, das Wirken des Geistes Gottes wirkt bei ihm, einem der Jünger, die diese geistlichen Zusammenhänge nicht verstehen nach Karfreitag. Das geistliche Heilshandeln Gottes so zu erklären, so klar und präzise, einleuchtend, verständlich auf den Punkt gebracht, dass die Zuhörer sagen, ups, das haben wir ja so noch nie gehört. Was müssen wir denn jetzt tun? Die Leute, die ihn vorher gefragt haben, du warst doch auch einer derjenigen, die mit Jesus waren. Ich erkenne dich doch an deiner Sprache, an deinem Aussehen. Du warst doch immer vorne weg. Der sich nicht traut, einer Magd gegenüber im Dunkeln zu sagen, ja, du hast recht, ich war auch einer, aber sag's bloß niemandem. Stellt sich jetzt in aller Öffentlichkeit hin und erklärt den Leuten, dass diese da nicht betrunken sind, sondern, und dann geht es los mit der Heilsgeschichte. Die Propheten haben es gesagt und Joel und Jesaja und Jeremia und all diese Dinge und der Messias ist gekommen und Jesus ist der und ihr habt ihn hingerichtet und er ist auferstanden. Das geht zack, 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 als ob er das studiert hätte, als ob er das schon immer so gemacht hätte. Das Wirken des Geistes Gottes ist offensichtlich etwas, das geistliche Zusammenhänge wie selbstverständlich erkennen lässt, in einer Art und Weise, dass ich das anderen mitteilen kann. Und auf der anderen Seite wirkt der Geist Gottes in den Herzen der Zuhörer, Apostelgeschichte 2 beschreibt es als wie ein Stich durchs Herz. Sie spürten sich angesprochen. Es war nicht nur irgendein theologischer Vortrag, sondern sie spürten sich angesprochen und reagierten darauf und sagten, was sollen wir denn jetzt tun? Das habe ich so verstanden, das hat mich innerlich so berührt. Was soll ich denn jetzt machen? Geist Gottes in seiner Wirkung ist nicht nur irgendwelche Phänomene. Ein Rauschen, ein Feuer, ein Taube oder was auch immer in der Bibel berichtet wird. Geist Gottes sind nicht nur besondere Gaben, Krankenheilung oder Zungenrede oder Prophetie und all diese Dinge, sondern offensichtlich wirkt der Geist Gottes auch so, dass einen Petrus, der sonst sich einer Frau gegenüber nicht traut, zu Jesus zu stehen, das plötzlich öffentlich vor der Festversammlung der Pilger zu machen, und zwar so, dass es in die Herzen der Menschen hineinfällt, in einer Art und Weise, die dem Petrus so noch nicht gegeben war. Wirken des Geistes Gottes. Petrus wird verändert. Die Menschen, die zuhören, werden auch verändert. Es geht ihnen mitten durchs Herz. Und als sie fragen, was sollen wir denn jetzt tun? Das ist doch, das Muster kann doch nicht ohne Konsequenzen bleiben in meinem Leben, in unserem Leben. Da muss sich doch bei uns was verändern. Petrus ist in der Lage, 1, 2, 3, 4, bekehrt euch, lasst sich jeder taufen zur Vergebung der Sünden, damit ihr auch den Heiligen Geist empfangt. Er kann ihnen auf den Punkt genau sagen, 1, 2, 3, das ist jetzt zu tun. Geist Gottes wirkt in die Herzen der Menschen hinein, wirkt eine Offenheit, sich etwas sagen zu lassen, wirkt die Bereitschaft, das in die Tat umzusetzen. Interessanterweise, Apostelgeschichte 2 berichtet auch davon, von einer Wirkung des Geistes Gottes, die uns nicht so gefällt. Diejenigen, die spotten, spotten weiter, drehen sich um und gehen. Auch das ist eine Wirkung des Geistes Gottes. Da, wo keine Offenheit, keine Bereitschaft da ist, wo ein Mensch sagt, nein, ich will aber nicht, darf er und wird er so bleiben. Darf er gehen, wird er gehen, es wird ihm nicht übel genommen. Paulus beschreibt das, den einen eine Gotteskraft, den anderen ein Skandalon, ein Ärgernis, etwas, was sie aufregt. Kann man das doch so nicht sagen. Interessanterweise spaltet der Geist Gottes. So gerne wir Harmonie und Toleranz haben würden und sagen, Gott ist doch ein lieber Gott, er muss doch alle irgendwie zusammen und das darf doch alles Friede, Freude, Eierkuchen, es gehört doch alles irgendwie. Nein, Wirken des Geistes Gottes, er spaltet genau an dieser Stelle. Und zwar in dem Verhältnis zu Jesus, zu dem, was er getan hat. Die einen sagen, so ein Blödsinn, das kann doch keiner glauben. Und die anderen spüren, meine Zeit, da redet Gott, da muss ich mich zu verhalten und dazu entscheiden. Die einen spotten weiter, die anderen lassen sich taufen. Wirken des Geistes Gottes. Geistliche Zusammenhänge werden deutlich und trennen uns als Menschen, die wir die Freiheit haben, Ja dazu zu sagen oder auch Nein dazu zu sagen. Es geht also nicht nur um Gaben und Früchte, geht nicht nur darum, um besondere Phänomene, um irgendein Event, sondern es geht darum, dass Gott unser Herz verändern will. Wirkung bei den Zuhörern werden in Apostelgeschichte 2 beschrieben. Petrus, der sich einer Frau gegenüber nicht traut, zu Jesus zu stehen, der kann erstens, zweitens, drittens ganz klar erklären, worum es geht. Und das ganz öffentlich. Gegen 3000 Leute kommen zur Gemeinde dazu, lassen sich taufen und kommen zur Gemeinde dazu. Das ist offensichtlich nicht nur im persönlichen Gespräch etwas gewesen, sondern er hat schon auch vor versammelter Mannschaft gepredigt, vor vielen, vielen Leuten. Die dritte Wirkung. Philippus tauft den Finanzminister von Äthiopien. Er wird an diesen Ort versetzt. Nachher wird er wieder wegversetzt durch das Wirken des Geistes Gottes. Also eine besondere Wundergeschichte wird vom Geist Gottes da veranstaltet. Aber bei der Taufe des Finanzministers von Äthiopien steht eine Nebenbemerkung, ein Nebensatz, der sehr zentral ist. Er zog seiner Straße voll Freude. Das ist offensichtlich etwas, was das Zentrum ist. Derjenige, der vom Geist Gottes erfüllt wird, hat vor Gott keine Angst mehr. Johannes sagt, es gibt in der Liebe Gottes gibt es keine Furcht. Das heißt, in der Nähe Gottes gibt es nicht die Angst vor Gott. Ein Wirken des Geistes Gottes ist, dass ich meine Angst vor Gott verliere. Und es beginnt sicherlich an der Stelle, wenn ich verstehe, was Gott für mich in Jesus getan hat, dass dieser Gott es gut für mich meint. Er hat seinen Sohn für mich gegeben. Paulus sagt, wie sollte er nicht alles mir geben? Vor diesem Gott braucht man keine Angst mehr zu haben. Menschen, die vom Geist Gottes erfüllt sind, sind von der Freude an der Gegenwart Gottes erfüllt, nicht von der Angst. Das heißt also, überall da, wo in der Kirche Angst gemacht wird, ist nicht der Geist Gottes am Wirken. Wo gedroht wird. Das Wirken des Geistes Gottes ist nicht das Drohen. Obwohl in vielen Gemeinden und Kirchen oft mit dem, was da kommt oder kommen wird oder so irgendwie gedroht wird. Es ist kein Wirken des Geistes Gottes, jedenfalls kein biblisches. Freude, eine Auswirkung. Voll Freude zieht er seiner Straße. Das heißt, der Geist Gottes, die frohe Botschaft, das, was Gott geben möchte, ist in seinem Herzen angekommen. Derjenige, der vom Geist Gottes erfüllt wird, merkt das. Und jetzt möchte ich zum Eigentlichen kommen. Das, was uns bewegt in dieser ganzen Predigtreihe, das Thema Heilsgewissheit. Ich möchte aus dem Römerbrief Kapitel 8 lesen, 12 bis 17. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Darum sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, ist dem Tod ausgeliefert. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes eure selbstsüchtigen Wünsche tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, die sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Kindern Gottes. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: Aber, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Leiden wir jetzt mit Christus, werden wir auch einmal seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Der Geist Gottes gibt innere Gewissheit, dass Gott mich angenommen hat. Heilsgewissheit. Christsein führt in die Heilsgewissheit. Der Glaube an Jesus macht deutlich, Gott hat für dich in Jesus alles bezahlt. Du brauchst vor Gott keine Angst, keine Scheu mehr haben. Und diese Gewissheit, dieses Erleben der frohen Botschaft schenkt Freude in mein Herz hinein. Und keine Angst, keine Distanz zu Gott. Auch wenn ich nicht weiß, wenn Gott mich jetzt in seine Finger kriegt, was macht er denn mit mir? Petrus hatte keine Angst, jetzt plötzlich vor 3000 Leuten, wahrscheinlich doppelt so viel, die andere Hälfte ist ja gegangen, zu predigen. Es kann gut sein, dass Gott dich beruft, dass Gott dich nimmt mit deiner Begabung und dich an eine Stelle stellt, wo du sonst selber nie hingegangen wärst. Natürlich, das kann sein. Aber vor Gott brauche ich keine Angst mehr zu haben. Er wird mich nehmen und gebrauchen an Stellen, die ich mir vielleicht selbst nicht ausgesucht hätte. Das mag mir vielleicht ein bisschen Respekt abverlangen, das mag wohl sein. Aber vor Gott brauche ich keine Angst mehr zu haben. Die frohe Botschaft ist im Herzen angekommen. Heilsgewissheit. Christen ohne Heilsgewissheit sind Unsinn. Und da beginnt das ja für mich, für uns persönlich wirksam zu werden. Wenn du in deinem Leben nicht weißt, nicht zutiefst in deinem Herzen spürst, dass Gott dich liebt, dann ist in deiner Bekehrung was schiefgelaufen. Das ist eine Wirkung des Geistes Gottes. Bei dem Finanzminister aus Äthiopien, bei allen anderen Leuten, Petrus oder Paulus berichtet hier von sich und dem, wie er in seinen Gemeinden das erlebt hat. Der Geist Gottes legt Zeugnis ab davon, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du das nicht weißt, dann gib dein Leben neu in die Hand Jesu. Wenn du nur Kirchenmitglied bist, mit irgendeiner Mitgliedschaft irgendwo, ist das etwas anderes als das, was hier berichtet wird als Ergebnis des christlichen Glaubens. Mitgliedschaft, irgendein Schein von irgendeiner Kirche, sei es auch von unserer, ist völlig egal. Wenn du nur bis zu einem Mitgliedsschein gekommen bist, ist das nicht das, was Petrus und Paulus den Leuten verheißen. Auch Petrus sagt, damit ihr den Heiligen Geist empfangt. Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht die Taufe, dass man unter Wasser kommt. Das Ziel ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das geschieht natürlich nur, ein Glas kann ich nur füllen, wenn das Glas vorher gesäubert, geleert worden ist. Deswegen Vergebung der Sünden, deswegen das Thema Buße, deswegen das Thema, gib Gott dein altes Leben in seine Hand hinein. Füllen kann er das Leben nur, wenn das andere alles draußen ist. Und das macht Petrus ganz klar. Was sollen wir jetzt tun? Bekehrung, Taufe, Buße, Erfüllung mit dem Geist Gottes. Das ist eine geistliche Reihenfolge. Das Erfüllen mit dem Geist Gottes wird man nur erleben, wenn man diese geistliche Reihenfolge dann auch einhält. Wenn man das eine vor das andere tut, wird man ein Kuddelmuddel ernten, aber nicht das, was verheißen ist. Und dann bleibt oft nur ein Christsein mit einer Kirchenmitgliedschaft übrig, aber nicht mit dem Wirken des Geistes Gottes, wo diese Wirkungen, die hier in der Bibel beschrieben sind, fremd und merkwürdig sind, habe ich noch nie erlebt. Ja, wie soll denn auch? Wie wirst du das auch erleben in deinem Leben, wenn das mit einem geistlichen Kuddelmuddel am Anfang in irgendwo gemündet ist? Nach dem Gottesdienst haben wir ein Gebetsteam. Es gibt auch andere in der Gemeinde, mit denen man beten kann. Ein Gebet der Lebensübergabe. Herr Jesus, ich lege dir mein Leben in deine Hände. Und dann sollte man in diesem Gebet, was man am besten in der Nähe oder im Hören eines Zeugen, nicht im Öffentlichen, aber im Hören eines anderen, eines Zeugen, sein Leben in die Hand Jesu hineinlegen. Heiliger Geist, ich erlaube dir, dass du in meinem Leben aufräumst, dass du mich säuberst, dass du mich neu füllst, dass du mir Kraft schenkst. Das sollte ein Gebet sein. Das geschieht nicht nur im Vorbeigehen, sondern das ist etwas, das gehört. Beim Abwaschen machst du es doch genauso, nicht? Du schmutziges Geschirr tust du ja auch nicht nur in die Nähe vom Abwaschwasser, nicht? Da weißt du ganz, muss man einlassen und Spüli rein und was war. Nicht? Da gibt es bestimmte Reihenfolgen, die sind selbstverständlich. Im geistlichen Leben ist das doch auch so. Und wenn man sich dann wundert, dass das Geschirr nicht sauber geworden ist, ja, hast du irgendwas falsch gemacht, musst du das ändern. Wir sollten im geistlichen Leben doch diese Reihenfolgen, die hier in der Bibel angegeben sind, genauso einhalten, damit wir dann das Ergebnis bekommen, was hier verheißen ist. Was denn sonst? Ansonsten bleibt Pfingsten ein Fest der Begeisterung, wo man sich als Hamburger natürlich über das 2-0 gegen Schalke freut. Ja, na klar, ist wunderbar, preist den Herrn. Oder Duisburg, aber wo liegt Duisburg? Wenn wir das Menschen erklären, was ist denn bei Pfingsten geschehen, sollten wir mindestens selber wissen, um was es geht. Ostern müssten wir von den Eiern freihalten, Weihnachten vom Weihnachtsmann, Pfingsten vom 2-0 des HSV. Wir müssten den Menschen aber auch vorleben, was es heißt, mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein. Sie müssten es wahrnehmen. Sie müssten bei Petrus spüren, wieso ist der jetzt so anders? Ich habe es gespürt, als der Geist Gottes in mich hineinkam. Wenn das in deinem Christsein nicht passiert ist, müsstest du da was nachholen. Tu es. Das muss nicht öffentlich geschehen. Aber es ist sinnvoll, in der Nähe eines Zeugen, der dann für dich betet, dir vielleicht die Hände auflegt und das nachholt, was vielleicht vor 10 oder 5 oder 2 Jahren oder 20 Jahren versäumt wurde und wo du merkst, meine Zeit, das, was da verheißen ist in der Bibel, das kenne ich gar nicht, noch nie erlebt. Lasst uns miteinander beten. Vielleicht auch beten im Stillen oder Lauten, für diejenigen unter uns, die diesen Schritt tun möchten, das nachzuholen, was vielleicht vor Jahren versäumt wurde. Wer betet mit uns? Ich möchte dann das Gebet abschließen. Du weißt um diese Dinge in unserem Leben. Wir sagen dir Danke, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du uns immer wieder neu anrührst und neu anfängst. Wir bitten dich darum, dass du uns reinigst und heiligst, dass du mit deiner heiligen Gegenwart uns erneuerst. Herr, dass unser Lebensstil heilig wird, mehr und mehr dir entspricht. Herr, du kennst die Situation, wo wir dich verunehren, wo wir andere Menschen irritieren und von dir abstoßen, anstatt sie zu dir hinzuführen. Wir bitten dich darum, dass du uns da erneuerst. Wir bitten dich, Herr, dass wir als Menschen ein Einladezettel für andere sind, auch in deine Gegenwart hineinzukommen. Hab Dank, Herr, für dieses Pfingstfest. Hab Dank, Herr, dass wir jedes Jahr neu darüber nachdenken dürfen, uns daran erinnern dürfen, was du uns gegeben hast. Und wir bitten dich darum, Herr, dass du Raum in unserer Gemeinde machst für dein Wirken, aber auch in unserem eigenen Leben. Raum machst für dein Wirken. Wir geben dir die Ehre und preisen dich und loben dich darüber, dass du diesen Weg zu uns gefunden hast, dass du von dir heraus zu uns gegangen bist. Hab Dank dafür. Amen.